Bei der anstehenden Bundestagswahl sind mir besonders wichtig Themen der sozialen Gerechtigkeit,
Migrationspolitik,
zahlbare Wohnungen zu schaffen,
die Verbesserung der aktuellen wirtschaftlichen Lage.
Klimawandel wäre mir sehr wichtig. Wir haben letztes Jahr die 1,5-Grad-Grenze im Mittel überschritten.
Mehr Hilfe und bessere Bedingungen für Alleinerziehende.
Die Sicherheit in Deutschland.
Rente und Bürgergeld im Hinblick darauf, einfach Arbeit wieder attraktiver zu machen.
Dass man ein gutes Leben führen kann.
Die Wünsche und Erwartungen an die Politik knapp einen Monat vor der nächsten Bundestagswahl sind so groß wie verschieden. Warum wählt man eine bestimmte Partei? Für viele ist das eine der persönlichsten Fragen. Mit Hilfe von Umfragen und der Sozialforschung kann man das Wahlverhalten demokratischer Gesellschaften verstehen und teilweise sogar vorhersagen.
Und schaut man sich diese Umfragen und Wahlstatistiken genauer an, fällt auch besonders eine Sache auf. Seit mehreren Jahren driften die politischen Einstellungen von Männern und Frauen in Deutschland immer weiter auseinander. Was dabei entsteht, ist ein sogenannter Gender Vote Gap.
Was genau bedeutet das? Und könnten diese Gender Vote Gaps in Zukunft demokratische Wahlen entscheiden?
Das alles klären wir in dieser Fußnotenfolge mit Mira Finger
und Maxim Nergele.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Geschlechterunterschiede an der Wahlurne bezeichnet man in der Wissenschaft als Gender Vote Gap. In den letzten Jahren zeichnete sich bei den Untersuchungen zahlreicher demokratischer Wahlen weltweit ein auffälliges Muster in Bezug auf den Faktor Geschlecht ab. Männer wählen eher konservativ und Frauen unterstützen eher linkere Politik. Auf der politischen Links-Rechts-Skala entsteht so eine ideologische Lücke zwischen den Geschlechtern, die als Modern Gender Gap bezeichnet wird.
In Deutschland zeigt sich der Unterschied im Wahlverhalten so. Frauen neigen dazu, eher progressive bis linke Parteien, vor allem die Grünen und die SPD, zu wählen. Männer hingegen unterstützen häufiger konservative bis rechte Parteien wie die FDP, die CDU/CSU oder die AfD. Dieser Unterschied wurde in der Sozialforschung bei der Bundestagswahl 2017 deutlich. Laut der repräsentativen Statistik des damaligen Bundeswahlleiters haben rund 10% der Frauen die Grünen gewählt. Im Gegensatz zu 7,6% der Männer. Dafür war der Stimmanteil für die rechtspopulistische AfD bei den Männern ganze 7 Prozentpunkte höher als bei den Frauen.
Die Wahlunterschiede zwischen den Geschlechtern haben sich bei der letzten Bundestagswahl 2021 noch weiter verstärkt. Besonders stark war der Kontrast in der Altersgruppe von 18 bis 24. Laut der repräsentativen Wahlstatistik haben junge Frauen einen Vorsprung von 8% der Zweitstimmen bei den Grünen und 2% bei den Linken. Auf der anderen Seite ist der Kontrast noch größer. Die FDP haben etwa 15% der jungen Frauen gewählt, aber 26% der jungen Männer. In einer Studie zu den Geschlechterunterschieden in Bundestagswahlen schreibt der Soziologe Dr. Ansgar Hudde, dass der Gender Vote Gap in der gesamten deutschen Nachkriegszeit nie so groß war wie von 18- bis 24-jährigen Frauen und Männern bei der Bundestagswahl 2021. Es scheint gerade die jüngste Generation politisch am meisten gespalten zu sein.
Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man auch in die Vergangenheit zurückschauen. Paradoxerweise waren die politischen Positionen von Frauen und Männern in Deutschland noch vor wenigen Jahrzehnten genau umgekehrt. In den 1950er bis 60er Jahren wählten Frauen tendenziell konservativer als Männer. Bis in die 1970er wurde die CDU/CSU eher von Frauen und die SPD eher von Männern unterstützt. Man nennt das den Traditional Gender Gap. Professor Dr. Laura Seelkopf ist Politikwissenschaftlerin am Geschwister-Scholl-Institut der LMU München und forscht zu Steuerpolitik, Ungleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Sie erklärt sich diese konservative Tendenz vor allem mit der hohen finanziellen Abhängigkeit von Frauen in der frühen Nachkriegszeit.
Der Haushalt muss sichergestellt werden und dass sie im Haushalt bleiben kann und er eben zum Beispiel nicht sich scheiden lässt oder fremd geht und dann das Geld für andere Sachen ausgibt. Sprich, Frauen haben deswegen auch immer konservativer gewählt, früher um sicherzustellen, dass ihr Familienmodell, das eben auf einem Male Breadwinner Modell beruhte, safe ist. Und das ändert sich jetzt, weil jetzt eben Scheidung was Normales und Alltägliches ist, weil Frauen und Männer natürlich auch gleich gut ausgebildet sind. Also es gibt eben auch keinen Unterschied mehr zwischen Mädchen und Jungs in der Anzahl von Abiturientinnen beispielsweise. Es dreht sich sogar fast ein bisschen um. Zwischen den aktuell Erwerbstätigen gibt es keinen Unterschied mehr basierend auf dem Geschlecht, wie gut ausgebildet die sind, was früher anders war.
Mit einer voranschreitenden Emanzipation der Frau in den darauffolgenden Jahrzehnten haben sich dann auch die politischen Einstellungen der Frauen verändert. Seit den 80ern wurden vor allem die Grünen und auch die SPD bei den Frauen immer beliebter. Und das, obwohl die Parteien ursprünglich von Männern dominiert und dementsprechend auch von ihnen bevorzugt wurden. Laut Seelkopf hängt dieser linke Richtungswechsel mit den sozialen Pflichten zusammen, die nun von Frauen erwartet werden.
Die eine Dimension ist klassisch rechts-links, mehr oder weniger Staat. Und Frauen brauchen einfach mehr Staat, mehr öffentliche Güter, weil sie eben mehr Aufgaben haben in der Gesellschaft immer noch, die eben diese private Sphäre bedienen. Also sich um die Kinder kümmern, sich um die Eltern auch kümmern. Und das brauchen Männer dementsprechend eben weniger.
Laut der Politikwissenschaftlerin seien Parteien, die den Sozialstaat fördern und progressive Werte vertreten, für Frauen immer attraktiver geworden. Während sich die Männer tendenziell in Richtung der konservativen Parteien bewegt hätten, die sich für eine stärkere Eigenverantwortung und eine liberalere Wirtschaftspolitik einsetzen.
Laut diesem Ansatz kann das Wahlverhalten einzelner Personen oder sozialer Gruppen durch strukturelle Umstände und Faktoren wie Einkommen, Schichtzugehörigkeit und Bildungsstand erklärt werden. Dass Frauen in Deutschland durch die Modernisierung der Gesellschaft wohlfahrtsstaatlicher wählen würden, lässt sich trotzdem nicht so pauschal sagen. Denn in den späten Nullerjahren während der Merkel-Ära sind die konservativen Unionsparteien bei den Frauen tatsächlich wieder beliebter geworden.
Doch auch dafür gibt es wissenschaftliche Erklärungen. Neben den strukturellen Theorien gibt es in den Sozialwissenschaften Ansätze, die das Wahlverhalten aus anderen Perspektiven betrachten. Zum Beispiel die sozialpsychologischen Theorien. Sie zeigen, dass auch persönliche Faktoren wie die Identifikation mit einer Partei oder dem Gefühl, politisch repräsentiert zu werden, die Wahlentscheidung beeinflussen können. Der Politikwissenschaftler Jörg Siegmund von der Akademie für politische Bildung Tutzing erklärt, wie im Falle von Angela Merkel auch die weibliche Repräsentation für Frauen eine Rolle gespielt haben könnte.
Interessanterweise ab 2009 wurden die Unionsparteien dann wiederum deutlich stärker von Frauen gewählt. Und da ist natürlich eine Theorie, dass das was mit der Kanzlerkandidatin der CDU, CSU damals zu tun hatte, eben Frau Merkel. Sodass Frauen vielleicht, könnte man daraus schlussfolgern, eher geneigt sind, auch weibliche Kandidaten zu wählen oder Parteien zu wählen, die mit einer Spitzenkandidatin antreten. Das hat sich in Untersuchungen nicht so wirklich als belastbar erwiesen, aber auffällig ist es, wenn Sie sich die Daten anschauen, dass eben die CDU-CSU in den Wahlen, in denen Frau Merkel dann angetreten ist als Spitzenkandidatin, zum Teil wirklich deutlich stärker von Frauen auch gewählt wurden. Also Kandidaturen spielen da zum Beispiel auch eine wichtige Rolle.
Siegmund spielt hier auf etwas an, das in der Wahlforschung als Gender-Biased Voting bezeichnet wird. Auch wenn die Zustimmung zur Union bei Frauen wissenschaftlich nicht endgültig mit einem Merkel-Effekt bewiesen werden konnte, ist die Frage der persönlichen Bindung an bestimmte PolitikerInnen ein wichtiger Teil der sozialpsychologischen Theorien. ForscherInnen der University of Amsterdam haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Wählerschaft rechter und rechtspopulistischer Parteien in den Niederlanden eher männliche Politiker unterstützen, während die WählerInnen grüner Parteien Frauen bevorzugten. Siegmund sieht in derartigen geschlechterbezogenen Präferenzen weitreichende Folgen für die Parteienlandschaft.
Im Grunde ist sozusagen der Gender-Vote-Gap das eine, aber das beeinflusst natürlich auch die Frage, wie Frauen dann auch nach der Wahl in der Politik repräsentiert werden, also sprich, wie viele weibliche Abgeordnete gibt es. Ne? Also das ist so ein Wechselverhältnis zwischen Wahlverhalten und Frauen in Regierungsverantwortung. Und man muss eben sagen, wenn man jetzt auf den Gender-Vote-Gap schaut, dann gibt es eben Parteien, die von Frauen deutlich weniger gewählt werden als von Männern, also die AfD und die FDP zum Beispiel, in deren Fraktionen sitzen dann auch viel weniger Frauen. Und so dass es hier vielleicht auch tatsächlich wiederum was mit Kandidatinnen zu tun hat, dass Frauen weniger diesen Parteien die Stimmen geben. Also gerade bei der AfD ist das ja bekannt, aber auch bei der FDP. Und bei der FDP hat der Frauenanteil auch unter den Parteimitgliedern in den letzten Jahren nochmal abgenommen. Das sind also schon Entwicklungen, die ich erstaunlich finde. Und so gewinnt man sicherlich keine Wählerinnen dazu. Ich würde es tatsächlich vielleicht so als Teufelskreis bezeichnen.
Neben den Faktoren Parteiidentifikation und den strukturellen Umständen gibt es noch einen dritten wissenschaftlichen Erklärungsansatz für Wahlverhalten. Die instrumentellen Theorien. Allen voran das Modell des rationalen Wahlverhaltens. In den 50er Jahren von Ökonom Anthony Downs entwickelt, stellt sie eine der verwendeten Theorien dar, Wahlverhalten zu erklären. Sie nimmt an, dass die WählerInnen rational abwägen und anhand von Kosten-Nutzen-Rechnungen eine bestimmte Politik unterstützen würden. Auch reine Kalkulation könnte also eine persönliche Wahl ausmachen. Eine rationale WählerIn wählt daher die Partei, die ihm oder ihr vermeintlich das größte persönliche Plus verspricht. Professor Dr. Seelkopf erläutert das am Beispiel von Müttern.
Diese politökonomischen Faktoren sind schon wichtig, denn wir wissen ja auch, das schlimmste Risiko ist nicht mehr alt sein, sondern weiblich und alleinerziehend zu sein, für Armut beispielsweise. Und das macht eben diese starken Unterschiede aus. Und vor diesen Risiken wollen sich Frauen eben absichern und deswegen wählen sie eben so.
Also, eine alleinerziehende Frau wählt nach diesem theoretischen Modell die Partei, die ihr den größten Nutzen verspricht. Also beispielsweise finanzielle Unterstützung oder Betreuungsangebote.
Wirtschaftliche Unsicherheiten, persönliche Bindungen zu Parteien und strukturelle Bedingungen einer Gesellschaft. All das kann entscheiden, wie Frauen und Männer wählen. In der Wahlsoziologie werden die strukturellen, sozialpsychologischen und instrumentellen Theorien meistens kombiniert, um den komplexen Realitäten einer Demokratie möglichst nahe zu kommen. Statt einer großen Antwort gibt es viele einzelne Faktoren für die ideologische Rechts-Links-Trennung von Wählerinnen und Wählern. Ein weiterer Einfluss könnten die Einstellungen zu konkreten Inhalten der Parteien sein. Zum Beispiel die progressiven Werte der Grünen oder SPD in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Laut einer internationalen Studie von 2024 des Markt- und Sozialforschungsinstituts Ipsos bezeichnen sich über 50% der Frauen als feministisch. Bei den Männern sind es lediglich 34%. Außerdem würden sich Frauen in ihrem Lebensstil eher an Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes orientieren. Das ergab eine Bevölkerungsumfrage des Bundesumweltministeriums von 2020.
Warum zum Beispiel die AfD vor allem Männer anzieht, erklärt sich Soziologe Ansgar Hudde in seiner Studie auch mit der Cultural Backlash-Theorie. Da sich Männer, so Hudde, häufig selbst als Verlierer einer gesellschaftlichen Modernisierung wahrnehmen würden, könnte eine rechtspopulistische Partei wie die AfD mit ihrem Nostalgiefaktor, also dem Versprechen der Good Old Days, schnell überzeugen. Hudde vergleicht diesen nostalgischen Charakter mit Make America Great Again, dem Slogan von Donald Trump. Der populistische Republikaner wurde vor allem durch die große Beliebtheit bei Männern verschiedenster Schichten ein zweites Mal zum Präsidenten der USA gewählt. Bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 zeigte sich ein signifikanter Geschlechterunterschied im Wahlverhalten. Nachwahlbefragungen zufolge stimmten 46% der Frauen für Trump, während er bei den Männern auf 54% kam. Ein Unterschied von 8 Prozentpunkten. Bei der Kandidatin Harris war der Unterschied sogar noch größer. 53% der Frauen unterstützten die Demokratin im Vergleich zu 44% der Männer. Das ist eine Differenz von 9 Prozentpunkten. Trotz dieser Zahlen war der Gender Gap weniger stark ausgeprägt als ursprünglich erwartet. Die Prognosen hatten auf eine noch deutlichere Kluft zwischen den Geschlechtern hingedeutet.
Daran zeigt sich: Der Modern Gender Gap ist kein deutsches Phänomen. Ganz im Gegenteil. In die gleiche Richtung entwickelt sich der Gap in vielen Demokratien. Unter anderem auch in Großbritannien, besonders 2017 bei den britischen Unterhauswahlen. Auch in Polen zeigt sich seit 2019, dass gerade das Wahlverhalten der Geschlechter unter 30 auseinanderdriftet.
In skandinavischen Ländern unterscheiden sich Männer und Frauen im Wahlverhalten oft weniger stark. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Gleichstellung dort bereits weiter fortgeschritten ist. Auch der Sozialstaat ist laut Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Seelkopf weiter ausgebaut. Und so spalten sich Parteiprogramme nicht an geschlechtsspezifischen Themen wie Elternzeit oder Betreuungsplätze für Kinder. Weltweit existiert der Gender Vote Gap also in unterschiedlichen Ausprägungen.
Auch wenn der Gender Vote Gap eine Spaltung zwischen Frauen und Männern darstellt, lassen sich die politischen Interessen der Gesellschaft nicht nur auf das Geschlecht runterbrechen. Politikwissenschaftler Siegmund erklärt, wie schwer es für Parteien ist, aus auseinanderdriftenden politischen Einstellungen und Partikularinteressen vereinte Wahlstimmen zu bündeln.
Das ist die Riesenherausforderung für Parteien. Auf der einen Seite die Stammwähler zu behalten und gleichzeitig aber auch anschlussfähig zu sein für andere Gruppen. Das ist nicht einfach. Das ist deswegen auch nicht einfach, weil die Wählerschaft ja sehr unterschiedlich, also sehr heterogen ist. Und da spielt das Geschlecht vielleicht eine Rolle. Da spielt aber auch unterschiedliches Alter eine Rolle. Das ist also nicht nur ein Faktor, der da für die Wahlentscheidung wichtig ist. Und entsprechend schwierig ist es für die Parteien. Und es gibt nicht die einfache Formel, die sagt, wenn ich das tue, dann gewinne ich ganz viele junge Wählerinnen zum Beispiel. Durch die gleiche Maßnahme, mit der ich die jungen Wählerinnen gewinne, verkraule ich vielleicht andere Wählergruppen. Das ist also ziemlich schwierig, da sozusagen ein Patentrezept zu entwickeln. Grundsätzlich sind Parteien, glaube ich, gut beraten, wegen dieser Heterogenität möglichst breit aufgestellt zu sein. Das heißt, auf ihren Listen auch unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten eine Chance zu geben, dass da also ein gewisser Pluralismus bei den Kandidaten herrscht, aber natürlich auch bei den Themen ein großes Spektrum anzusprechen. Monothematische Parteien haben auf unserem Wählermarkt im Grunde kaum eine Chance.
Vorläufig lässt sich festhalten: Der Gender Vote Gap wird unter bestimmten Bedingungen immer deutlicher. In der Forschung wird viel darüber diskutiert und auch unsere Gespräche mit den ExpertInnen Jörg Siegmund und Professor Dr. Laura Seelkopf haben gezeigt, dass das Thema Aufmerksamkeit verdient. Aber wie sieht es außerhalb der Wissenschaft aus? Wie gehen die Institutionen damit um, die direkt davon betroffen sind, nämlich die Parteien selbst?
Wir haben nachgefragt, und zwar direkt bei konservativen und linken Parteien, konkret bei KandidatInnen für die Bundestagswahl der FDP und der Linken. Die beiden Parteien könnten ideologisch und auch in der Zusammensetzung ihrer Wählerschaft kaum unterschiedlicher sein. Doch sie haben eines gemeinsam: Sie stehen gleichermaßen unter Druck, da sie sich beide an der 5%-Hürde befinden. Die ist in Deutschland für den Einzug in den Bundestag entscheidend. Und bei beiden Parteien sieht man an Wahlstatistiken den Modern Gender Gap. Julika Sand ist FDP-Direktkandidatin im Wahlkreis München Süd. Als Frau gehört sie in ihrer Partei zur Minderheit. Denn laut einer Erhebung von Statista über das Jahr 2021 sind nur 20% der Parteimitglieder weiblich. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis nach der AfD. Sie erklärt, welche Gründe ihrer Meinung nach für den Gender Gap der WählerInnen ihrer Partei verantwortlich sind.
Wir haben auf Landesebene immer sehr stark akzentuiert, dass zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit für Familie und Beruf, Öffnung von Schulen, Öffnung von Kitas für uns extrem wichtig ist. Aber ich fand, dass es bundespolitisch nicht so verkörpert wurde. Ich glaube, Frauen denken früher an Familie, früher an diese Fragen von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Männer denken da vielleicht eher ein bisschen später dran. Es ist doch so, dass das Thema stärker Frauen anspricht. Und ich glaube, dass das auf Bundesebene hätte noch stärker akzentuiert werden müssen. Und dass das vielleicht ein Grund war, weshalb dann eher die Männer drauf angesprungen sind.
Die Linke dagegen erhielt 2021 bei den 18- bis 24-Jährigen etwas mehr Frauenstimmen. Das linke Programm könnte für junge Frauen also attraktiver sein. Wir haben Artis Göpiner befragt. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender, führt die Landesliste in Bayern an und war auch schon mal Mitglied des Deutschen Bundestags. Er erklärt sich die Thematik so.
Ich denke, dass die Diskrepanz einfach darin liegt, dass Linke vor allem für eine Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen und auch nonbinären, sich nicht zuordnenden Personen dafür streiten und deswegen natürlich in einem ersten Schritt auch Frauen dazu tendieren oder eher dazu tendieren, für uns ihre Stimme abzugeben.
Doch wie gehen die Parteien damit um, wenn sie logischerweise möglichst viele Stimmen erreichen möchten? Wird die Minderheit der Wählerschaft gezielt angeworben?
Wir versuchen, die benachteiligten Menschen zu erreichen, für ihre Rechte sich einzusetzen und stehen auch mit ihnen für ihre Rechte ein. Ärmere Menschen, weiblich gelesene Personen, migrantisierte Personen und so weiter und so fort. Ich finde es falsch, tatsächlich zu sagen, wir müssen, um Männer zu gewinnen, uns zu wählen, die anders adressieren. Ich finde eher, dass das, also es gilt tatsächlich für die benachteiligten Personen mehr. Der Unterschied ist natürlich zur AfD oder zu rechten und faschistischen Kräften, dass sie versuchen, gezielt die Männerrolle als was Sinnvolles zu erachten und die Stärke und die quasi Attribute, die mit Männlichkeit verbunden werden, die sozusagen zu adressieren, um deutlich zu machen. Und wir wollen quasi das auch stärken, um dann eben gewählt zu werden von Männern. Und das würde ich natürlich explizit nicht tun. Ich hoffe natürlich, dass auch Jungs, Männer, wie auch immer, dazu kommen, dass die Gleichberechtigung dazu führt, dass es insgesamt eine bessere Gesellschaft ist und deswegen auch mehr Männer uns wählen.
Wie sieht das die FDP? Sie wollen laut Sand mehr Frauen erreichen. Und mit welcher Strategie?
Erstens haben wir wirklich ein Programm, wo viele frauenpolitische Themen eine große Rolle spielen. Vom Mutterschutz für Selbstständige bis hin zu zum Gewaltschutz, zum Thema Krankheiten. Also dass man eine frauenorientierte oder stärker frauenorientierte Forschung im Gesundheitsbereich macht. Und ganz groß die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganz groß eine gute frühkindliche Bildung, alles was daran hängt.
Durch konkrete Inhalte und Entwicklungen im Parteiprogramm also. Die befragten Parteien nehmen das Phänomen also wahr, ziehen aber doch unterschiedliche Konsequenzen. Außer bei diesem einen Thema. Beide sprechen mit uns darüber, ob das Geschlecht der Spitzenpositionen die Stimmen beeinflusst. Ist der geschlechterspezifische Einsatz von Parteimitgliedern ein möglicher Lückenschließer?
Ich habe auch den Männern erklärt, stellt euch mal vor, da ist eine Partei und da sind nur Frauen auf der Liste oder hauptsächlich Frauen auf der Liste. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, würde euch das nicht abschrecken. Also ich glaube, Männer und Frauen wählen Männer und Frauen, aber eine Frau wählt keinen Männerverein und ein Mann wählt keine Frauenvereine. Und davon sind wir jetzt ein Stück weit weggekommen. Ich würde mir wünschen, dass auf Bundesebene, wir haben da tolle Frauen, dass die noch stärker auch sichtbar werden.
Pauschalisieren kann man diese Präferenz bei Spitzenpositionen nicht. Jedoch ist es in beiden Parteien etwas, woran gearbeitet wird. Das sagt auch Attis Göpiner.
Wenn du in einen Raum reingehst mit nur Männern drin, was in manchen kleineren Gebietsverbänden früher durchaus der Fall sein konnte, dann fühlen sich Frauen und weiblich gelesene Personen sicherlich nicht sonderlich gut aufgehoben. Und das muss erstmal, glaube ich, überwunden werden. Ob es wirklich immer an den Spitzen beide Geschlechter braucht, damit sich das jeweilige Geschlecht dann auch hingezogen fühlt, das wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln. Zumindest hoffe ich so ein bisschen, dass die Gesellschaft darüber hinaus dass die Gesellschaft ein bisschen weiter sein sollte, zumindest auch die Menschen, die sich als links verstehen. Also eine gewisse Repräsentanz von Frauen auch in Spitzenpositionen, die halte ich wiederum für notwendig. Also du musst sozusagen darstellen, dass du als fortschrittliche oder dich selbst als fortschrittliche Partei siehst und wenn du es tust, dass du eben auch Frauen in Spitzenpositionen hast.
Die beiden PolitikerInnen sind sich hier trotz ideologischer Differenzen also einig und hoffen auf einen weiteren Ausgleich der Geschlechter in Spitzenpositionen.
Aber wie schätzen Sie Ihre Zukunft ein, wenn Frauen derzeit eher links und Männer eher konservativ wählen? In Bezug auf die Bundestagswahlen im Februar erwartet die Linke kaum Veränderung der Geschlechteranteile in ihrer Wählerschaft, auch wenn erhofft.
Ich denke aber, es wird auch bei den Wahlen so sein, dass wir mehr Frauen haben, die sich für die Linke entscheiden, vor allem auch jüngere Frauen, die sich für die Linke entscheiden und dass bei den Männern tatsächlich vermehrt auch rechte Parteien leider noch gewählt werden. Das zurückzuholen oder es zurückzukämpfen, das ist, wird noch ein längerer Weg sein.
Frau Sand von der FDP sieht das zuversichtlicher.
Aus diesen Gründen glaube ich, dass ich in Bezug auf die FDP, oder davon bin ich überzeugt, dass sich da dieser Gender Vote Gap verkleinern wird bei dieser Wahl. Allerdings bin ich auch überzeugt, dass er sich in Bezug auf andere Parteien wie die AfD vergrößern wird, weil deren Familienbild, deren tradiertes Frauenbild in dem Wahlprogramm einfach nicht zeitgemäß ist und junge Frauen ganz sicher nicht anspricht.
Es ist somit von Relevanz, dass sich Parteien mit dem Thema Gender Vote Gap auseinandersetzen, auch um zukünftige Repräsentationen der Geschlechter, beispielsweise im Bundestag, zu gewähren. Auch die ExpertInnen Siegmund und Seelkopf vermuten, dass der Modern Gender Gap bestehen bleiben könnte und plädieren für mehr Partizipation.
Ich finde es schon sehr wichtig, dass Frauen und Männer gleichermaßen vom Wahlrecht Gebrauch machen, denn nur dann können ihre Interessen in die Politik Einzug finden. Genauso wichtig ist es aber auch, dass man sich zwischen den Wahlen auch vielleicht politisch engagiert. Und dafür gibt es eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Möglichkeiten. Man muss nicht unbedingt in eine Partei eintreten, man kann das aber tun. Und hier haben gerade Frauen auch noch deutlich Luft nach oben, um es mal so zu sagen. Also der Anteil weiblicher Parteimitglieder ist deutlich niedriger als der männlichen Parteimitglieder. Also hier könnten sich Frauen tatsächlich auch noch stärker in Politik einbringen.
Man wird auf jeden Fall ein Gender Vote Gap sehen, auch in den kommenden Wahlen. Davon gehe ich fest aus. Und der wird so sein. Also Männer werden eher konservativ wählen und Frauen eher linker. Frauen, weiß nicht, eher grün, Männer eher AfD, vielleicht auch FDP, aber natürlich nicht nur. Es wird diesen Unterschied geben, aber deswegen wählen jetzt nicht alle Frauen so und alle Männer anders.
Wichtig ist es also trotzdem, differenziert festzuhalten. Nicht alle Frauen und Männer wählen gleich. Und der Gender Gap beschreibt eher eine allgemeine Tendenz als eine feste Regel. Denn auch innerhalb der Geschlechter gibt es große Unterschiede, sei es durch Alter, Bildung oder regionale Hintergründe. Der Gender Vote Gap existiert also, aber er ist kein starres, einheitliches Phänomen, sondern ein komplexes Muster mit vielen Facetten. Dennoch muss er bedacht werden.
Es ist ein Phänomen, das die deutsche Bevölkerung, wie wir gehört haben, wahrscheinlich auch in Zukunft begleiten wird.
Das auseinanderdriftende Wahlverhalten der Geschlechter könnte politische Spaltungen innerhalb der Gesellschaft bis in die engsten sozialen Kreise bringen. Andererseits könnten diese Konflikte auch zu konstruktiven Dialogen und gemeinsamen Lösungen führen.
Fassen wir zusammen. Wie Frauen und Männer wählen, wird in der Sozialforschung anhand verschiedenster persönlicher Faktoren und struktureller Umstände gedeutet. Auch deswegen gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, wie der Gender Vote Gap und seine aktuelle Tendenz zu erklären sind. Wichtig für die Zukunft ist auch, dass es vor allem junge WählerInnen sind, die sich auf der politischen Links-Rechts-Skala auseinanderbewegen.
Doch Meinungspluralismus gehört zu einer funktionierenden Demokratie dazu und ist auch wichtig für ihre Existenz. Trotz aller ideologischer Unterschiede bleibt die Frage, ob die Gesellschaft bei dieser Bundestagswahl und darüber hinaus neue gemeinsame Nenner finden wird.
Damit sind wir am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zur Folge findet ihr auch in den Shownotes.
Redaktion und Skript für diese Folge habe ich, Maxim Nägele, und Mira Finger übernommen. Bei der Recherche wurden wir von Marlene Lang und Jasmin Seiter unterstützt. Für den Schnitt war Emma Fing zuständig. Postproduktion und Sendeleitung Mona Wölpert.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.